Der Gerichtspräsident war absolut gutgläubig und wie ich sagte, er ist wahrscheinlich heute noch der Meinung, ich sei schuldig gewesen, hat aber doch gemerkt, das kann nicht, es klappte nicht recht mit dieser Schuld und hat sich dann sich selbst die Konstruktion gemacht, dass ich zwar nicht beteiligt gewesen sei, dass ich es aber dann gemerkt hätte, nachdem das Verbrechen konsumiert war, so dass ich also nicht, und dass ich aber dann, anstatt den zu denunzieren, des Verbrechens, weiter ihm geholfen habe, aber nicht mehr kriminell, so. Und ich habe dann, nicht wahr, der Anwalt von der Heidt schrieb dann, von der Heidt, dass es nie unterschrieben, sagt, entschuldigen Sie, dass der die Unterschrift von der Heidt. Wir sind erst später, sind wir darauf gekommen, dieser Schwindel mit dem Blatt aus dem Brief. Und dann meinte der Gerichtspräsident, diese Briefe von mir, wo ich also empört an den Anwalt schrieb und empört an von der, diese Briefe seien ad hoc von mir und seien nicht aus Überzeugung geschrieben. Also eine sonderbare Konstruktion, wobei ihm das einfachste Raisonnement nicht eingefallen ist, dass ich bei so einem Schwindel, auch wenn ich ein Krimineller wäre, doch nie mitgemacht hätte, weil das ja herauskommt. Das muss ja herauskommen, nicht wahr? Ja. Es könnte also eine ganze Reihe von Indizien oder Tatsachen sind, die da die beweiskräftig sind, dass ich es nicht habe sein können. Kurz und gut, die ganze Welt meinte, ich sei also da schuldig und die Welt meinte, ich hätte mich dann als schlauer Mann herausgedreht aus der Verurteilung. Nicht wahr? Meine Frau wusste, ohne irgendwie über Tatsachen Bescheid, wusste, dass es völlig ausgeschlossen sei, dass ich in einer solchen Sache schuldig sein könne. Das ist ganz blöd, nicht wahr? Und da hat sich also meine erste Frau eben, meine dritte Frau, in wunderbarer Weise bewährt. Sie hat sich so bewährt und das hat sie so mitgenommen, dass sie wiederum einen Lungenrückfall hatte und auf den Tod erkrankte. Und während dieses Prozesses, ich war ja 7 Monate in Untersuchungshaft, und dann während des Prozesses, der noch einige Tage dauerte, lag sie also zwischen Tod und Leben im Spital in Davos. Und hielt zu mir, das hat mir also sehr geholfen.
Gab es Kontakt, brieflichen Kontakt
zwischen? Ja, wir hatten also brieflichen Kontakt. Sind hier diese Gefängnisse sehr human. Also da kann man sich gar nicht darüber beklagen. Ich habe auch weidlich Korrespondenzen geschmuggelt und ein ganzes dickes Tagebuch mit der schmutzigen Wäsche hinausgeschmuggelt und so. Das ist das war alles hier nicht so streng. Das auch übrigens dann auch herausgekommen ist. Die haben das Tagebuch dann bei meiner Frau gefunden. Da stand auch kein Schuldgeständnis drin. Ja, nun also zurück zu den drei Frauen. Es ist darüber nicht viel zu sagen. Wir haben normale, freundliche bis freundschaftliche Beziehungen miteinander. Sie waren ja gestern dabei, als wir mit meiner dritten Frau, meine erste Frau, besuchten, die jetzt kurz vor ihrem 90. Geburtstag steht. Und Sie sehen, dass wir ein menschliches, klares Verhältnis haben und ein ebenso klares, meinerseits vielleicht etwas zurückhaltenderes Verhältnis habe ich zu meiner zweiten Frau, bei der die Verbindung sind unsere Kinder. Und wie dieses Verhältnis ist zwischen diesen drei Frauen, mag ich Ihnen Folgendes zeigen. Sie haben gesehen, diese schöne Liegenschaft, dieses Grundstück mit diesem Haus, das meine erste Frau besitzt, Sie ist nicht mehr Eigentümerin. Das heißt, sie hat das meinen beiden Töchtern geschenkt. Und die erste Frau wird von meinen Töchtern als die Tante Aline bezeichnet. Das ist, das sind ja klare, klare Situationen. Sie, meine erste Frau, steht auch mit der zweiten Frau sehr gut und steht gut mit meiner dritten Frau, wobei eine gewisse Schwierigkeit darin besteht, dass meine Frau im positivsten Sinne eine typisch deutsche Frau ist und meine erste Frau eine typisch welsche Frau ist. Es ist also da ein, ich will nicht sagen Antagonismus, aber es ist da eine gewisse, ich will nicht einmal sagen Schwierigkeit, sondern eine gewisse Unbequemlichkeit des Kontaktes. Aber die haben also, vertragen sich also sehr gut und können sogar mal über Wesentliches miteinander reden. Ja. Ein weiteres Indiz für diese absolut natürliche Lebensweise, die also manche Leute verwundern mag, ist die Feier meines 80. Geburtstags, die stattgefunden hat im Hause meiner ersten Frau, mit meiner zweiten Frau, mit meiner dritten Frau, mit meinen Töchtern, mit Freundinnen, mit Freunden. Und darüber kann ich kurz etwas sagen. Ich mag Geburtstage nicht. Und ich wollte auch meinen 80. Geburtstag nicht feiern. Ich vermag nicht einzusehen, warum man ausgerechnet diesen Tag, an dem, für den man ja überhaupt nichts kann selber, warum man nun den feiern soll. Aber kurz und gut, das sollte gefeiert werden. Und ich wollte nicht, und da hat mich meine erste Frau beschimpft, und die zweite hat mich beschimpft, und die dritte und die Kinder haben mich beschimpft. Da habe ich gesagt, nur gut, in Gottes Namen, feiert den. Und dann ist das also gefeiert worden im Hause meiner ersten Frau. Und an diesem Geburtstag haben mich zwei Freunde, der eine, der Fritz Hochwelder, Dramatiker, und der andere, der Historiker, der Professor Jean von Salis, mit dem ich seit unendlichen Jahren befreundet bin, haben mich überrascht mit einer Laudatio. Und da musste ich antworten und habe geantwortet, improvisiert natürlich, aber ich habe das einiges über menschliche Begegnung, über Beziehung erzählt und habe dann eine Parabel verwendet, die mir sehr willkommen war. Kurz vor der Feier hat mich eine Freundin, die an der Feier teilnahm, gefragt, etwas indiskret oder vielleicht sogar nicht mit vollendetem Takt, mit welcher meiner drei Frauen ich eigentlich am glücklichsten gewesen sei oder sei. Und dann sagte ich ihr, ich werde diese Frage später beantworten und habe dann die Gelegenheit meines Dankspruches dazu benutzt, diese Parabel zu erzählen, und erzählte Coram Publico Folgendes, dass ich seit 20 oder mehr Jahren mit einem Ägyptologen, einem Autodidakten befreundet sei, einem Italiener, ein ganz ausgezeichneter Mann, von dem ich schon sehr viel gelernt hätte, und der besuche mich oft und ich täte ihn jedes Mal zum Essen einladen. Und jedes Mal nach dem Essen erkläre er immer stereotyp, non ho mai mangiato così bene come oggi, ich habe noch nie so gut gegessen wie heute. Und das hat er so das letzte Mal natürlich auch wiederholt, non ho mai mangiato così bene come oggi. Und ich sage immer, Gary, das sagst du das seit 20 Jahren schon. Worauf er sagte, no proprio oggi. Gerade heute habe ich so gut gegessen wie noch nie. Und wenn man mich fragt, mit welcher meiner Frauen ich am glücklichsten gewesen sei, so kann ich nur sagen, dass ich seit 20 Jahren noch nie so gut gegessen habe, wie ich heute gegessen habe. Das war also meine Antwort auf diese diskrete Frage und habe gesagt, hic et nunc, immer und jetzt.
Und da schwingt doch für den Goy ja viel mit vom ursprünglich Jüdischen, dieser Bedeutung des Augenblicks.
Ja, ja. Der Augenblick gilt. Ja, mehr ist nicht zu sagen.
Und wie ist es dann, wenn dieser Augenblick etwa im Hinblick auf den Staat Israel feste Formen beginnt zu bekommen? Welche Beziehungen haben sich zwischen Ihnen, der ganz früh in der Jugend durch den Vater ja zur frühen Zionistenbewegung einen Kontakt bekam? Ja. Was hat sich da für Sie ergeben?
Ja, da fällt mir Folgendes ein. Meine ältere Tochter hat mich, als sie 6 Jahre alt war, hat sie eine Frage an mich gestellt, und zwar wahrscheinlich deswegen, weil sie offenbar in der Schule irgendeinen antisemitischen Insult, irgendeinen Affront erfahren hat, hat mich plötzlich de but en blanc, also einfach plötzlich ohne Voraussetzung, gefragt, Papa, qu'est-ce que c'est les Juifs? Papa, was sind das, die Juden? Und dann habe ich ihr erklärt, dass die Juden ein Volksstamm seien, die seien aus ihrem Lande vertrieben worden, haben 2000 Jahre anderswo leben müssen, dann hätten wiederum gute Menschen gefunden, man sollte ihnen in ihr Land zurückgeben, dann seien sie in ihr Land zurückgegangen, und das sei jetzt der Staat Israel und dort. Worauf meine clevere Tochter sagt, alors pourquoi tu n'y vas pas, Papa? Also warum gehst du nicht hin, Papa? Eine logische Frage. Worauf ich ihr sagte, schau, Francine, das ist schwierig. Ich bin nun seit Kind auf anderswo. Ich habe die Tante Aline gehabt. Ich habe jetzt deine Mama, ist mit mir verwandt, die sind beide nicht Juden, und ich habe das Wort Zwitter nicht gebracht, aber ich habe so eine Zwitterstellung, und so bin ich zwar im Herzen und in der Überzeugung Jude, bin aber, ich habe auch dieses Wort nicht gebracht, ein Diaspora-Jude, der versucht, sich in der Diaspora zurechtzufinden. Und mit dieser Auskunft musste sie sich bescheiden, und mit dieser Auskunft bescheide ich auch mich. Wobei, ich glaube, für mich wenigstens, das Judenproblem in geistiger Weise gelöst zu haben. Ich habe Ihnen einen Traum erzählt, den ich hatte, wo ich Ihnen sage, ich habe zwar hier keine Heimat, ich habe auch meine Heimat nicht in Israel, aber ich habe meine Heimat in meinem geistigen Judentum in mir und bin da sehr zu Hause und fühle mich da sehr sicher.
Und es gibt auch Parabeln, in denen man dieses sicher sein im Augenblick und in sich deutlich machen kann. Es gibt da so ein Erlebnis mit einem Portefeuille.
Ja, das ist nicht. Ja, dieses Portefeuille-Erlebnis, wie Sie es nennen, ist eigentlich eher ein Beispiel, eine Parabel, die mir richtig zu sein scheint, als Erklärung und zur Deutung der jüdischen Mentalität oder zur Deutung der Verschiedenheit, zur Erklärung der Verschiedenheit zwischen der jüdischen und einer anderen Mentalität. Der Sachverhalt ist der folgende. Ich hatte in Lugano für 8000 Franc eine Skulptur gekauft, die ich am nächsten Tag abholen sollte. Ich hatte die 8000 Franc auf der Bank geholt. Ich hatte sie in mein Portefeuille getan, wobei ich kein Brusttaschenportefeuille zu tragen pflege, sondern ein Portefeuille, das man in der rückseitigen Hosentasche trägt. Und ging dann am Morgen ins Geschäft, weil ich, bevor ich nach Lugano fuhr, wollte ich noch Korrespondenz und sonstiges erledigen. Ich ging hinunter im Bewusstsein, mein Portefeuille in der Tasche zu haben. Als ich mich dann auf den Weg machen wollte, griff ich automatisch mit der Hand nach rückwärts und es war kein Portefeuille in der Tasche. Ich rief zu Hause an, dass ich mein Portefeuille vergessen hätte, kein Portefeuille. Also des langen Suchens endliches Resultat war, dass ich in der Wirtschaft nebenan, wo ich wahrscheinlich eine Tasse Kaffee getrunken hatte oder sonst was, die Toilette benutzt hatte und dass mir beim Ordnen der Kleider, wie es so schön heißt, das Portfolio aus der Tasche gefallen war und ich hatte es nicht gemerkt. Und der Zufall wollte es, dass es gefunden wurde, dass man mir das mitteilte, großes Fest, große Blumenstrauß und so weiter. Das ist nur die Vorgeschichte. Einige Wochen später spielte ich, wie gewohnt, meine Schachpartie von 1 bis 2 im Café Schiff, Battello, an der Piazza und ging dort wieder auf die Toilette und im Begriffe, die Kleider zu ordnen, um das schöne Wort wieder zu gebrauchen, blickte ich auf den Boden und da lag mein Portefeuille, in dem ich übrigens da 1000 Franken hatte. Es lag das Portefeuille und ich habe dann vehement, ja, kann schon sagen vehement, diese Erkenntnis in mir aufgenommen und habe mir fast laut gesagt, aha, so verliert man sein Portefeuille. Und also geistig voll gesättigt mit dieser Erkenntnis habe ich meine Kleider geordnet und habe die Toilette verlassen, das Portefeuille vergaß ich. Das blieb in der Toilette liegen, als ich nach einer halben Stunde meinen Kaffee zahlen wollte, merkte ich habe kein Portefeuille mehr, ging in die Toilette, das Portefeuille war aber schon längst weg.
Und fand sich nicht wieder.
Nun ist es vielleicht nicht für jedermann leicht verständlich, was ich daran so jüdisch empfinde. Es ist die Erkenntnis des Abstrakten, also die Abstraktion des Vorganges zur Kenntnis zu nehmen, genügt. Der Vorgang selber ist nicht mehr interessant. Das ist die Erklärung. Und das ist eine, für mein Empfinden, jüdische Denkweise. Oder nicht Denkweise, sondern jüdische Verhalten, geistiges Verhalten.
Ja, und vielleicht, Herr Rosenbaum, nicht nur die Kenntnis und die Erkenntnis, sondern auch die Wichtigkeit der Wirklichkeit, so wie sie ist.
Ja, aber die Wirklichkeit, es genügt, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen, ohne Konsequenzen zu ziehen. Also die Konsequenz wäre gewesen, dass ich also das Portfolio wieder aufnehme und so weiter. Aber das war nicht mehr interessant, denn ich wusste ja alles, was zu wissen war.
Herr Rosenbaum, Sie haben gesagt, wie Israel, dieser Staat, für Sie ist und dass das Judesein eigentlich etwas in Ihnen ist. Jetzt die Frage vielleicht, ob es dann nicht doch Konkretionen gibt in Form von Kontakten zu diesem Staat und in Form von Menschen, die gleiche Erlebnisgrundraster haben wie Sie.
Die gleiche Erlebnisse?
Grundraster haben wie Sie.
Ja, Erlebnisgrundraster, ja. Schauen Sie, ich bin also vor einigen Jahren auf das langjährige Drängen meiner nicht-jüdischen Frau endlich nach Israel gefahren, wo ich auch Verwandte habe. Den Kontakt mit Israel habe ich nicht über meine Verwandten gefunden, eigentlich auch nicht mit dem Staat, mit der Landschaft Israel, sondern mit dem geistigen Israel, habe ich gefunden auf dem Umwege über die Eraros-Tagungen, wo ich kennengelernt habe den Psychologen Erich Neumann, ein Schüler von Jung, eigentlich nur der Schüler von Jung. Jung hat wenig Schüler, effektive Schüler hinterlassen. Ein großartiger Mann, dieser Erich Neumann. Der hat zum Beispiel zwei sehr bekannte Bücher geschrieben, die Ursprungsgeschichte des Bewusstseins und die große Mutter. Sehr gute Arbeiten. Mehr als gute Arbeiten, zum Teil wenigstens weiterführend noch als Jung. Aber den habe ich also kennengelernt als Vortragenden in der Eraros-Tagungen. Das ist also schon über 20 Jahre her. Übrigens, währenddem ich hier vor mehr als 20 Jahren in Untersuchungshaft war, hat meine Frau in ihrer Not sich auch an Erich Neumann gewandt und hat ihn um Rat und gebeten. Und der Erich Neumann hat ihr folgende weiseste Antwort gegeben. Die einzige Rettung für ihren Mann wird sein, dass er erkennt, dass es sich nicht um einen außenweltlichen, nicht um einen äußeren, sondern um einen inneren Prozess handelt. Nicht interessant ist der Prozess, der Gerichtsprozess, sondern er soll sich kümmern um den inneren Prozess. Nun ist das natürlich viel verlangt von einem Menschen, der in Kenntnis der Möglichkeiten der Irrtümer der Justiz unschuldig im Gefängnis sitzt, der soll sich nicht um den äußeren Prozess kümmern, sondern um den inneren. Meine Frau hat mir diesen Rat rapportiert. Ich habe diesen Rat verstanden. Ich habe mich nur um den inneren Prozess gekümmert und bin wie durch ein Wunder freigesprochen worden. Ich habe also kennengelernt später den Professor Scholem,
Gershom Scholem,
Gershom Scholem und Zamborski, wobei gerade die Eheleute Zamborski sind eigentlich eher mit meiner Frau befreundet. Er Zamborski mag mich sehr gern und vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit dem Bonaiuti. Unsere Kontaktebene ist das gemeinsame Lachen. Wir lachen gern zusammen. Mit dem Scholem ist das etwas ein bisschen anders. Scholem ist, oder ich bin dem Scholem in seiner Denkweise verwandter als dem Zamborski, der reine Wissenschaftler ist. Der Scholem hat einen talmudischen Kopf, ein talmudisches Denken. Und das entspricht mir. Ich kann mit dem Scholem diskutieren, argumentieren. beim Zamborski kann ich eigentlich nur hinzulernen. Ja. Und wir mögen also den Scholem sehr gerne. Wenn er in Berlin ist, sehen wir uns, hier sehen wir uns. Das ist also ein uns sehr angenehmer, mehrkantiger, wollen wir sagen, oder mehraspektiger von Freund. Freund von vielen Aspekten, die uns angenehm sind. Der Zufall wollte es, dass wir gerade in Berlin waren, als Scholem seine Rede vor der Akademie hielt. Mein Weg, ich glaube, das ist mein Weg von Berlin nach Jerusalem. So hieß, glaube ich, ein blendender Vortrag von meisterlichem Gestaltungsvermögen, von Humor, von tiefem Empfinden, ein Vortrag auch von bestem Geschmack. Etwas, was manchmal bei den Juden, die durch die Assimilation gegangen sind, ein Nachteil ist, ein Fehler ist, dass sie durch die Assimilation geschmacklich verunsichert werden. Nun, man kann also beim Scholem nicht sagen, er sei ein assimilierter Jude. Er hat immerhin, er hat natürlich die ganze deutsche Kultur in sich, aber vollkommen bei sich geblieben und ist also durch Geschmacklosigkeit nicht affiziert, sondern ist ein Mann von Geschmack. Übrigens, das war sehr hübsch. Ich musste selbst einmal eine Ausstellung eröffnen und beschäftigte mich mit einem Zitat von Rilke. Ich wusste nur nicht, wo das war. Und ging hinüber in die Buchhandlung hier in meinem Hause. Da standen zufällig der Zamborski und der Scholem da. Und ich frug den Buchhändler, sagen Sie, in einem Rilke-Gedicht kommt doch so etwas vor, worauf die beiden unisono das ganze Gedicht aufsagten.
Was eine Elegie?
Nein, das war, schauen Sie, ich bin so ein Ignorant, ich weiß nicht mehr, welches Gedicht das war.
Non importa.
Über eine Statue. Ein berühmtes Gedicht, aber ich weiß es nicht. Ja.
Gibt es außer diesen genannten noch Bindungen herüber? Hat sich zu Weizmann oder zu Buber oder zu anderen noch längere Zeit ein Kontakt erhalten?
Bei Buber hat der Kontakt sehr weit